Claudia, hast du eigentlich die aktuelle Folge vom Engineering Kiosk, die Folge 113, Selbstmarketing ohne Bullshit gehört?
Ja, das über die Break-Documents fand ich super. Was war für dich so die Quintessenz daraus?
Ihr müsst wollen, dass das Universum euch zur Kenntnis nimmt. Ne? Deshalb geht ans Fenster und schreit raus.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 55 vom Wartungsfenster vom 20. März 2024. Mit mir dabei.
Inzwischen wieder gesund, die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben uns ein bisschen Delay eingefangen, wegen krank, wegen Dienstreisen. Und wir haben es schlichter nicht auf die Kette gekriegt, diese Folge aufzunehmen.
Passiert. Ich konnte es nicht ändern.
Alles gut, ne? Momentan ist ja sowieso. Ne?
Ja, und du warst ja dann auch ohne mich beim Kunden an der Ostsee.
Genau, ich habe mit einem Kollegen aus dem Vertrieb ein bisschen durch die Gegend getingelt, bei einem sehr langjährigen Kunden an der See. Ja, tröste dich. Außer dem Hotel, dem Restaurant und dem Office des Kunden haben wir nichts gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich da mit dem Dirk Händchen haltend am Strand
entlang geschlendert
bin.
Nein.
Nee, ich weiß auch gar nicht, also ich meine, gut, jetzt sind wir beide ja nicht oft auf Dienstreisen. Ja. Mm-mm. Also wirklich nicht.
Also ich muss sagen, da mal schnell auf Holz geklopft, das ist schon okay. Also ich muss nicht ständig auf Dienstreise sein. Aber ab und an ist schon fein, ist immer ganz spannend. Ne?
Man eigentlich kommt ein bisschen raus und so. Ne?
Ja, ja. Ich habe eine Schwäche für Hotelfrühstück. Da hast du gut erfasst.
Wer nicht. nein, aber es ist ja schon so, A, sind wir ja nicht viel auf Dienstreisen und B, auch diese romantisierte Vorstellung von der Dienstreise, dass man ja dann was von der Gegend sieht, am Arsch die Räuber. Also in der Regel ist das so, dass ich dann immer heilfroh bin, wenn ich im Hotel bin.
Wir hatten die, also ich meine, wir haben ja schon tatsächlich jetzt ein paar Projekte gehabt, wo wir dann irgendwie auch so quer durch Deutschland getingelt sind. Das war ja mehr als eins. Hm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel von diesen Städten gesehen hätte. Also
wahrscheinlich machen wir das nur einfach falsch. Jetzt hatte ich auf LinkedIn ja auch wieder gesehen, jetzt war ja hier MVP Summit, ne, in Redmond, und dann hast du dann die Bilder auf LinkedIn von den Leuten, wie sie dann da auf dem Microsoft Campus rumlümmeln mit traumhaftem Blick im Hintergrund auf die Rocky Mountains.
Tja.
Und da denke ich mir auch so, ja, irgendwas mache ich falsch. Wobei das natürlich jetzt auch, ne, eine schöne Überleitung ist. Also dieses Intro, ich meine, ich musste ein bisschen dafür zurechtschneiden, aber das hat einfach so schön gepasst. Ich konnte nicht anders. Also, ne? War aber auch eine sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand auch die Idee, das eben tatsächlich immer so wöchentlich zusammenzufassen und dann, ne, sich im Monat nochmal hinzusetzen und das alles nochmal, fand ich ganz interessant, weil ich bin ja auch so.
Ich habe natürlich auch überlegt, was würde Claudia tun, wenn ich ihr sage, was hast du eigentlich die letzten Monate geleistet? Ja, wahrscheinlich würdest du einfach deine Timesheets ausdrucken und mich damit verprügeln.
Ja, genau, schön fest zusammenrollen, ja, meine, keine Ahnung, 830 Seiten Timesheets aus 2 Monaten. Ich muss ich nicht ich mal zeig rollen, dir, kann ich dir einfach einen Block auf den Kopf hauen.
So ein Telefonbuch.
Genau.
Nee, aber ist ja tatsächlich so ein richtiges Break-Dokument habe ich tatsächlich noch nie geschrieben, aber die Frage ist ja, was habe ich denn ansonsten an Dingen getan, womit ich dokumentiere, ja, was ich so treibe.
Du tust da ja eine Menge. Ne? Ich denke, ich überlege halt, ob ich sowas in der Form oder vielleicht auch etwas weniger Time, also nicht Timesheets. Timesheets sind halt so die eine Geschichte. Aber ich könnte dir nicht mehr sagen, was ich, keine Ahnung, vor 3 Wochen oder sowas, was ich da Spannendes Neues gelernt habe. Ja, also wir lernen ja regelmäßig einfach Dinge dazu und erfahren irgendwas und Mir ist es so oft schon passiert, dass ich irgendwo in alten Unterlagen stöbere und denke so, oh wow, Moment, das hast du mal gemacht. Ah ja, cool, interessant, ne?
Ja, es ging ja auch vor allen Dingen um das Sichtbarmachen von so, von dieser Glue-Work, ne? Also
ja.
Arbeit, die halt keiner so sieht, aber die trotzdem halt gemacht werden muss.
Ja, das war auch Thema, aber mich interessiert einfach auch der Aspekt, was vergesse ich eigentlich jetzt so derzeit über meine Arbeit?
Vieles.
Vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Vielleicht ist aber auch einfach, okay, komm, bis jetzt Ü40, du kannst schon mal Sachen vergessen, das ist okay. Aber
interessante Frage ist ja auch, damit wurde das Ganze ja auch so ein bisschen in der Folge eingeleitet, bist du laut oder bist du leise?
Ich? Fragst du mich das gerade?
Weißt du eigentlich, dass das eine Frage ist, wenn man die jetzt ein bisschen aus dem Kontext reißt, habe ich wieder einen Termin bei HR, ne?
Hä? Wissen, glaube ich, alle. Ich glaube auch, selbst hier im, wobei mir jetzt kürzlich gesagt wurde, so inzwischen hat sich das geändert. Aber ich bin eher leise, ich bin eher still, ich bin wenig auf Social Media. Ich bin manchmal heimlich auf Reddit, um Leuten weiterzuhelfen und mich dann zu ärgern, wenn die komisch werden. Nein, ich mache sehr wenig. Ich bin eher leise.
Die Leute haben trotzdem Angst vor dir.
Es ist auch okay so.
Ja, ich hatte auch, ich hatte diese Folge auf einem abendlichen Spaziergang gehört und ich dachte mir so, bin ich laut oder bin ich leise? Und ich glaube, wenn ich diese Frage meiner Frau gestellt hätte, hätte sie gesagt, Alter, du bist der Hahn auf dem Mist. Ja, also, zumindest im beruflichen Alltag. Tatsächlich, ne? Also ich glaube, wer mich mal erlebt hat, würde ich tatsächlich eher als laut gelten. Wobei ich das tatsächlich echt nur auf den beruflichen Kontext beziehen würde. Wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich dann doch eher...
Ja gut, was das angeht, kann ich ja auch. Also ich kann ja auch laut Gespräche für meine Standpunkte vertreten und sowas. Gar keine Frage.
Nein,
nur
laut auch.
Ich mache halt dieses Drumherum, ne? Weißt du, dieses das Bragging, dass ich irgendwo Dinge niederschreibe für die Öffentlichkeit oder sonst irgendwas, das mache ich eigentlich so wenig.
Ja, gut, brauchst du ja auch nicht, ne? Regelmäßige Performance Reviews haben wir hier eh nicht.
Warum eigentlich nicht?
Moment. Ich keine Zeit für.
Moment.
Nein, also das ist ja schon spannend, ne? Also tatsächlich, ich meine, doch, diese Gespräche mit Mitarbeitern, die gibt es ja hier schon regelmäßig, oder auch wenn ich jetzt so meine fast 20 Jahre hier im Unternehmer zurückblicke, natürlich hast du immer wieder Gespräche, wo du dann auch, ich will nicht sagen, um Beförderung geht. Ich meine, wir haben ja sowieso hier keine echten Hierarchien, also wo man sagen kann, hier gibt es irgendwie ein festes Schema mit Rollen, wo jemand dann wachsen kann. Also das, wie man das so kennt, ne, mit Staff Engineer und lalala und blablabla, das gibt es hier ja so gar nicht, ne? Ist ja bei
Nein,
uns
das stimmt.
Eher,
das stimmt.
Eher einfach gehalten mit Junior Technical und Technical Consultant und dann Senior und
dann war es das.
Genau. Dann hätte es im Organigramm noch einen Geschäftsbereichsleiter gegeben, aber der ist jetzt Geschäftsführer und damit ist diese Hierarchieebene weggefallen.
Braucht man nicht noch ein Teamlead? Kannst du mal überlegen, müssen wir ja nicht, können wir ja hier ein bisschen abseits klären.
Damit das Team dann von zwei Seiten auf den Arsch kriegt. Ja,
kann man good cop, bad cop spielen.
Oh, das ist, da hätten wir, glaube ich, viel Spaß dran.
Ich weiß aber nicht, ob ich lieber der good cop oder der bad cop bin.
Das können wir dann manchmal immer situativ entscheiden.
Ach so, ja, aber das muss schon irgendwie konsistent sein bei den Leuten, sonst
nicht?
Kommen die sich veräppelt vor, glaube ich.
Ach so, ja, verdammt. Ja gut.
Wir schweifen ab.
Ja, wobei,
wie üblich.
Vielleicht an der Stelle dann auch nochmal auf die aktuelle Folge des Engineering Kiosk verwiesen. Da geht es nämlich um Sales Engineering.
Ja.
Und beim Hören habe ich mir so gedacht.
Nee, habe ich noch nicht.
Nee, also ich hab die gehört und sehr spannend. Gut, ist halt auch so aus Sicht eine Softwareentwicklung und Software-Engineer geschrieben. Aber ich denke mir so, Sales Engineer, ja.
Also, füll mal aus.
Seit 20 Jahren. Also, Vertrieb im Sinne von, du hast nicht den Verkäufer beim Kunden sitzen, der die Lösungen verbimmelt, sondern noch jemanden mit einem soliden technischen Background, der sich auch in diesen Verkaufsprozess, also sich auch in diesem Verkaufsprozess engagiert. Und wenn ich da,
auch oder nur?
Auch.
Weil bei uns geht es ja ein bisschen in das Extrem rein, dass ja teilweise nur wir quasi beim Kunden sitzen und die, also nur wir.
Gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein abgefahrener Sonderfall, ne?
Meinst du?
Ja, ich glaube, das ist ein abgefahrener Sonderfall für die Kunden, die wir halt sehr gut kennen. Aber das ist natürlich auch für den Vertrieb der entspannte Teil, ne? Wenn wir dann ins Büro reinplatzen und sagen, hier, ne, schreibt mal Angebot, Kunde droht mit Auftrag.
Ja, das ist aber auch sehr oder unterschiedlich.
Wo es ja dann quasi eine fertig ausbaldowerte, mit dem Kunden abgestimmte Lösung gibt, wo man einfach nur noch ein Angebot und Preis dran schreiben muss. Auf der anderen Seite haben es natürlich auch schon bei Kunden gehabt, dass wir wirklich auch Ersttermine mit Kunden hatten, die uns also bis dato noch nicht kannten, wo dann halt auch ein entsprechender Key-Accounter erst sehr viel später dann mit dazu kam.
Ja, wobei nicht kannten ist halt so eine, das stimmt, weiß ich nicht, mir fällt kein Beispiel
ein.
Ich überlege
gerade, also, so richtig neue kalte Kunden haben wir quasi gar nicht. Das ist alles irgendwie immer Empfehlungen, die kennen uns dann halt zumindest so ein bisschen.
Ja, oder sind uns mal, also wir sind da mal empfohlen worden oder jemand hat dahin gewechselt. Naja, ja, also so kann man glaube ich nicht so sagen, dass wir bei Neukunden, dass wir halt Sales Engineering machen.
Ja gut, ist das Pre-Sales? Ja, Pre-Sales ist ja nochmal was anderes. Anyway, hört mal rein, ganz spannende Folge an der Stelle. Aber, wir waren jetzt voll des Lobes, aber wir sind da auch quasi gemaßregelt worden für einige, ich will mal sagen, sehr gewagte Aussagen von uns. Unter anderem. Scheiße. Ja, von dir, genau. Ich habe uns wieder reingeritten.
Sorry.
Und zwar hat der Wolfi uns natürlich korrigiert. Natürlich kann weglassen durchaus auch als Lüge gelten. Und er brachte da ein schönes Beispiel, was einem ehemaligen österreichischen Kanzler halt passiert ist. Sinngemäß, ne, wenn eine Person zuerst mit einer Person B spazieren gegangen sei und sich danach mit einer Person C zum Abendessen getroffen habe und gefragt werde, welche Person er an diesem Tag getroffen habe und nur C sagt, B aber verschweigt, dann ist das durchaus eine Falschaussage vor Gericht.
Ja, aber wenn er gefragt wird, hast du C getroffen und er sagt ja und erwähnt nicht, dass er auch B getroffen hat, dann...
Schwierig. Also bevor wir hier irgendwie justiziabel werden, wir distanzieren uns davon. Wir wollten natürlich auch, und das war die zweite Sache, in keinster Weise irgendwie allzu positiv über die Jungs und Mädels vom Cyberbunker irgendwie äußern. Wir wollten das jetzt auf keinen Fall irgendwie glorifizieren. An der Stelle übrigens auch eine ganz interessante Podcast-Folge vom Index Out of Bounds Podcast. Das zwar ist das die Folge 70 vom 19. Februar 2024, wo es nämlich genau um den Cyberbunker und die Geschichte darum ging. Mhm. Unbedingt mal reinhören, habe ich gehört. Super. Also ganz toll. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich, wenn ich das nächste Mal an Traben-Trarbach vorbeifahre, trotzdem mir diesen Bunker angucken werde. Zumindest von außen am Zaun will ich mal gerüttelt haben. Gerüttelt haben oder gerüttelt hat es auch ganz ordentlich im Gebälk bei VMware. Oder sagen wir es mal so, also wenn ich jetzt hier so unsere Shownotes sehe, heute werden wir wieder ein bisschen sehr Security-lastig, denn es hat bei Aruba und bei VMware und bei Microsoft in Bereichen gerappelt, wo wir denken, so, das ist sehr, sehr unschön.
Ich hatte kürzlich ja sogar noch überlegt, also VMware, da gab es jetzt irgendwie so lange keine Patches mehr. Das heißt aber doch bestimmt nicht, dass die ganzen Sicherheitslücken nicht mehr drin sind. Das kann mir doch keiner erzählen. Aber jetzt kam mal wieder was, ne?
Wahrscheinlich haben die das Development-Team entlassen. Oh, sehr geil übrigens. es gibt ja so ein bisschen so, wenn ein neuer Regierungschef antritt, dann gibt es ja immer dieses so, nach 100 Tagen Bilanz ziehen. Ja, wie waren denn meine ersten 100 Tage im Amt? Und zwar gab es ein, ich weiß nicht, ob es ein Interview war, auf jeden Fall wurde das auf CRN gepublished. Hogtan hat sich zu den ersten 100 Tagen im Amt ausgelassen und natürlich fand es dieser Artikel dann auch auf Reddit unter im Subreddit VMware. Sagen wir es mal so, dieser Thread hätte definitiv ein Explicit Tag benötigt. es war nicht cool, nicht cool. Ich glaube, es sind, also natürlich ist das auch eine Bubble, aber ich will mal so sagen, mag ja, also er hat wohl auch eingestanden, dass es da das ein oder andere nicht ganz optimal gelaufene, das ein oder andere nicht ganz so optimal verlaufen ist in der Kommunikation, was ich für hart untertrieben halte. wir verlinken das mal, da soll sich jeder sein eigenes Bild von machen. Aber VMSA 2024 006.
Ach, 0006.
Ja, jetzt ist es schon 0006.
Also Aroma hat bei ihrem PSA nur 3 Stellen. VMware hat gleich 4 gemacht für den Fall der Fälle.
Dass so richtig die Hütte brennt, ja, natürlich.
Also wie Security Advisories von VMware.
Betrifft in dem Fall ESXi, Workstation Player, Fusion Pro und die vCloud Foundation. Fusion hat dabei am schlechtesten abgeschnitten, denn da haben wir Lücken drin mit einem Score von 9,3. ESXi hat Airquotes nur 8,4. Es sind gleich mehrere Lücken, die lustigerweise alle die USB-Controller betreffen. Und zwar,
alle?
Ich meine, alle?
Was ist mit der Out-of-Bounds-Geschichte? Also ja, sehr viele USB-Controller-Geschichten, gar keine Frage.
Ja. Die erste Lücke war der CVE oder ist unter dem CVE 2024-22-252. Registriert eine Use After Free Vulnerability im XHCI USB Controller. Ein Angreifer, der über Admin-Rechten in einer VM verfügt, kann diese Lücke exploiten und Code mit den Rechten des VMX-Prozesses ausführen. Das gleiche gibt es dann nochmal als 2024-22-253. Das ist auch eine Out-of-Bounds-Write-Vulnerability. In diesem Fall betrieben das den UHCI-USB-Controller.
Use After Free, ne?
Genau. Use After Free.
Ja, ja, genau. Und das nächste ist dann, also ehrlich gesagt, die sind irgendwie alle sehr, sehr, sehr ähnlich.
Alle sehr, sehr ähnlich, genau. Betrifft dann in diesem Fall ESXi. Du brauchst halt Admin-Rechte. Wobei, ich sag mal, das ist ja jetzt heute kein Kunststück.
Auf der VM.
Auf der VM,
ja,
genau.
Ja, das muss man dazu sagen, auf der VM. Das heißt, das sind dann doch schon mal ein paar mehr als die, die auf dem Hypervisor-Admin-Recht
sind. Richtig, genau. Mhm. Und es gibt noch eine Information Disclosure Vulnerability im UHCI-Controller. Das ist dann der CVE 2024-22-255, ein Score von 7,1. In dem Fall kann ein Angreifer mit Adminrechten also Memory aus einem VMX-Prozess rausleaken lassen und damit dann natürlich dann Informationen abgreifen. Kannst du patchen alles? Mhm. Patches sind verfügbar. Der Workaround ist USB-Controller aus der VM entfernen. Fand ich ein bisschen hemdsärmlich, aber...
Ja gut, das dürfte schon mal helfen, ja. Nee, die Frage ist halt auch, wo, an welchen Stellen brauchst du denn wirklich in der VM einen USB-Controller?
Naja, eigentlich fällt mir da nur so Zeug ein, wo du dann halt wirklich irgendwie USB-Devices dann in die VM
durchreichst, ne?
reinreichen willst. Also irgendwelche
Was ist mit VDI? Eigentlich ist das Durchreichen von USB-Controllern, das hier das Problem ist, ne? Ja.
Also natürlich betrifft das auch eine VDI, wo du dann halt USB vom Endgerät in die VDI durchreichen willst. Natürlich.
Das ist ja auch ein USB-Controller. Ja, die Frage ist, wo kommst du da über diese Form oder über diesen USB-Controller da auch
an
den Host dran?
Also du musst einen USB-Controller zu VM hinzufügen, sonst kannst du es nicht durchreichen. Also in dem Fall betrifft das beides.
Lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir gesagt? 8,4. Ja, patch mal besser. Ne?
Ja, genau. Patch mal besser. Workstation und Fusion scheinen da etwas heftiger betroffen zu sein. Wie gesagt, Fusion hat ähnliche Lücken, aber dann halt ein Score von 9,4. Ist wahrscheinlich auch einfach daher, weil es Client-Betriebssysteme betrifft.
Es ist ein, ich sag mal, im Zweifelsfall zum Beispiel ein Windows darunter.
Ja.
Ja, und
ja gut, bei Fusion halt irgendwie macOS, aber klar, wenn du halt entsprechende Rechte im in der VM hast, kannst du dann halt Code quasi auf dem Host-System, also ein Windows, ein macOS ausführen und das sind natürlich, das sind ja immer diese Horrorszenarien, vor denen alle immer gewarnt haben. So, oh, da kannst du aus der VM ausbrechen.
Das ist so vor 20 Jahren, genau. Und ich sage, nein, kann man doch nicht machen, da kann man doch ausbrechen.
Also, was ich da interessant finde, ist auch, dass es Patches gibt für Kunden mit Extended Support, wo diese Lücke auch in ESXi 6.5, 6.7 und auch vor allem bei Cloud Foundation 3 irgendwas gefixt wird. Fand ich schon spannend.
Fand ich, ja, finde ich auch. Finde ich total interessant, weil eigentlich.
Ja, gut, gibt's da nicht dafür kaufen Kunden Extended Support, ne? Aber es scheint ja, dann auch wieder eher mal eine generelle Lücke zu sein, weil sie ja eben nicht nur ganz spezifisch ESXi 7, ESXi 8 betrifft, sondern auch alles darunter. Also da geht es ja jetzt nicht darum, dass das irgendwas Versionsspezifisches ist, sondern tatsächlich irgendwas in der Art der Implementierung. Also, ne, liebe Freunde, schön vor VMware patchen. Also wir haben jetzt, ich glaube, gut, wir sind ja jetzt mit der Folge ein bisschen hinterher. Also wir haben diese Sache, zumindest bei unseren Managed-Service-Kunden, schon überall zugekippt. Ein paar andere Kunden sind auch schon gepatcht.
Wann? Letzte Woche? Vorletzte Woche?
Vorletzte Woche schon, ja.
Genau. Stimmt, die sind eigentlich alle alt, die wir hier jetzt gerade besprechen. Aber
genau, wenn ihr das hört, habt ihr das hoffentlich schon alles gepatcht.
Ja, wir können ja trotzdem ein bisschen erzählen.
Wobei, morgen, weil wir jetzt ja dann, Überleitung aus der Hölle, weil ich morgen Aruba-Zeug patchen muss.
Ja, es tut mir so leid.
Ich werde das schon hinbekommen.
Ich weiß, wie gerne du diese WLAN-Geschichten hast. Ja, also Aruba.
Wie gern ich diese WLAN-Umgebungen.
Ich glaube, WLAN ist so gar nicht dein. Du hast gar keine Freude an WLAN.
Du hattest gerade gesagt, nein, ich hasse sie. Du hast gerade gesagt, hasst, aber ich hasse sie.
Okay.
Ich finde es zum Kotzen, das Zeug. Ich meine, ganz ehrlich, Freunde, wenn einer von euch mal Mobility-Controller in der Hand hat und irgendwas Lustiges konfiguriert hat und dann feststellt, dass er das auf dem Mobility, also nicht auf dem Mobility-Controller, sondern auf dem Stück Hardware gemacht hat, der wird dezent ausrasten.
Ja, ist das halt, ne, wenn du die Version irgendwie bis 6 irgendwas oder sowas, dann war da hast du ja nicht diese Ansicht gehabt, dass du quasi von oben auf beiden Controllern etwas konfiguriert hast. Du hast ja auf dem ersten, ich muss jetzt immer überlegen, welches Wording jetzt gerade, ich nenne es mal den Primary, auf dem ersten Controller was konfiguriert, das wurde gesynkt auf den zweiten.
So muss das ja auch sein.
Aber then again, das hat ja auch nur, du bist ja über die VIP immer da drauf gegangen.
Genau.
Genau. Du kannst aber immer noch auf den Primary und auf den Secondary getrennt drauf gehen und da kannst du natürlich auch unterschiedliche Dinge konfigurieren.
Ne?
Ergibt ja keinen Sinn. Das ist aber immer noch so.
Na, warum machen sie das denn?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich mag das Zeug auch nicht. Ich habe das ja sowieso überhaupt nur gemacht, weil das hier sonst keiner machen wollte.
Aber dafür funktioniert das Zeug schon erstaunlich gut, gar keine Frage.
Soll ich mich jetzt dafür bedanken oder? Nein. Also genau, PSA 2024-002.
Oha.
Hinhören, ne? Eine haben wir jetzt geskippt. Bei der 02 geht es halt auch um eine Authenticated Remote Command Execution in Aruba OS CLI. Muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, habe ich nicht ganz verstanden, wie die Ausführung von diesem Angriff aussehen soll. Ist halt eine Authenticated Remote Command Execution in CLI. Ich dachte, das ist die Definition von CLI, es tut mir leid. Ja, gut, jedenfalls CVSS-Score
7,2. Ja, ist authenticated.
Es ist authenticated, ja. Ja, viel wichtiger war die 001, die wir natürlich nicht skippen. Nein, die ist fast schon alt, also die ist ja schon aus dem Februar. Also die Aruba PSA 2024-001 zum ClearPath Policy Manager, eines unserer Lieblingsprodukte.
Oh, die war fies, ne? Ich erinnere mich dran.
Die war fies. Die hatte mehrere irgendwie Apache Struts Command Injection, keine Ahnung, mit einem Score von 9,8.
Oh, da läuten die Glocken.
9,8.
Ja.
und auch eine Authenticated Remote Command Injection auf dem Webinterface. Das habe ich noch verstanden. Auf dem Webinterface, na, da kann ich was, aber ja, für CLI.
Ich muss nicht verstehen. Aber das waren jetzt auch nur die beiden, die nennenswert waren. Beiden, da waren ja noch eine ganze Reihe anderer mit drin, ne?
Da waren noch einige andere bis hin zu, keine Ahnung, irgendwelche 3, irgendwas. Die müssen wir jetzt nicht alle auflisten. Aber es war eine ganze Reihe. Aber für jede einzelne dieser Lücken lautete der Workaround: to minimize the likelihood of an attacker exploiting this vulnerability, HP Aruba Networking recommends that the web-based management interfaces be restricted to a dedicated Layer 2 Network.
Was erzählen wir seit Jahren? Was erzählen wir seit Jahren?
Ja, ist so. Mach schön Netzwerksegmentierung, dann ist die Welt doch gleich viel entspannter.
Genau.
Viel entspannter.
Ne? Netzwerke segmentieren, Firewall am Core, Regeln bauen und dann sieht die Welt gleich ganz anders
Keine
aus.
Keine Any-Regeln bauen, bitte.
Wobei manchmal gibt es ja auch so Any-Regeln bei Accident, ne? Also das
nie bei Accident.
Ja, das ist ja lustig. Das kann dir bei einer Firewall, die Policy Autosort macht, nicht passieren, wie zum Beispiel einer WatchGuard. Das kann dir aber sehr wohl bei einer Sophos passieren, die Regel nämlich nicht sortiert. Wenn du nämlich dann eine Regel mit irgendwie Any an der falschen Stelle einsortierst, dann kannst du mal eben einen Großteil deines Regelwerkes aushebeln.
Man kann ja durchaus anderer Meinung sein. Ich finde das Autosort-Feature bei WatchGuard super. Weil es ist bisher immer so gewesen, ich habe echt inzwischen viel Config gemacht auf den Dingern. Wenn die nicht an der Stelle war, wo ich sie gerne hätte, dann habe ich sie falsch gebaut. Und das war immer jedes Mal 100% so. Dann hatte ich was falsch gemacht. So, und das macht es dann einfacher, das zu identifizieren, finde ich. Also ich liebe das Feature. Das ist eines der besten Features überhaupt.
Genau, aber ne, wir bleiben dabei. Netzwerke, gerade so Management-Netze gehören segmentiert und wenn man sein Zeug ordentlich wegsperrt, dann muss man sich um solche Sachen ein weniger großen Kopf machen.
Mhm. Genau.
Also auch da heißt es Happy Patching und Happy Patching hatten wir ja auch beim letzten Patch Day, weil da kam nämlich
ein... Aber es ist immer so ein bisschen Sad Patching, sind wir noch ganz ehrlich.
Nur dann, wenn du nach dem Patchen feststellst, dass irgendwas kaputt geht.
Ach, Fun Fact,
das war beim letzten
Exchange
Patch der Fall.
Wann passiert denn sowas?
Beim Flicken vom Exchange CVE 2024-2698. Der hatte nämlich einen netten Base-Score von 8,8. Und das war eine, oder du hattest das ja schon aufbereitet, das waren wieder mehrere Sachen, ne? Das
ganz kurz, also wenn man sich diese PSAs anschaut von Aruba oder auch von VMware, dann steht dann immer CVSA Space Score, tralala, eine Bezeichnung. Und bei Microsoft stand immer CVSA Score, in diesem Fall 8,8/7,7. Und ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt diese 7,7? Das ist der Temporal Score. Für alle draußen, die es nicht wissen, was ist das? Der setzt sich zusammen aus der Exploit Code Maturity, dem Remediation Level und der Report Confidence. Sprich, gibt es da draußen schon zum Beispiel einen POC? Wie weit ausgereift ist dieser POC? Das ist also die Exploit Code Maturity. Wie ist das Remediation Level? Zum Beispiel Official Patch Available, wie in diesem Fall ja, ne? Weil es gibt ja einen Patch, ne? Und die Report Confidence ist, okay, ist das jetzt ein Gerücht, dass es diese Lücke gibt? Hat das irgendwer mal irgendwo in irgendeinem Forum hochgeworfen oder wurde das offiziell bestätigt, dass es diese Lücke überhaupt gibt? Und daraus ergibt sich für diese Lücke der spezielle Temporal Score von 7,7.
Microsoft hat sich das also ein bisschen zurechtgelegt und gesagt, ja, ist ja gar nicht so schlimm.
Nein, das ist ein offizieller CVSA. Ah. Nein, das ist aber tatsächlich so, weil es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Sicherheitslücke in der öffentlich ausgenutzt wird an irgendeiner Stelle. Hm. Also rechtzeitig gefunden, aber man muss es jetzt dann auch patchen, ne? Sonst bringt
das
halt nichts.
Das war
eine
Remote Code Execution, ne?
Ja, genau. Ja, das was vom Client aus, wenn der Angreifer dich dazu kriegt, eine bestimmte Datei abzurufen oder aufzurufen, wird eine DLL geladen, welche Code am Exchange Server ausführt. Also per Definition immer eine Remote Code Execution.
Ja, okay.
Also ehrlich, es gab jetzt irgendwie ganz große Verwirrung, hatte ich auch auf Reddit irgendwie einen, der so, ja, was heißt denn das jetzt? Ist die Sicherheitslücke jetzt im Client oder ist das im Server? Und ich denke so, bin ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf? Weil ich dachte, das ist die Definition von einer Remote Code Execution, dass es eine Lücke am Server ist, die durch von einem Client auch, ja gut, wie auch immer.
Aber gefixt wurde es im KB 5036 ja. 386. Also
ja, das ist jetzt in unserem Fall für 2016 tatsächlich. Also die
genau, Patches gab es für 2016, ja, CU23, 2019, CU13 und CU14, ne? Da gibt es entsprechende Fixes für.
CU14?
Ja.
CU14 ist raus?
Ja. Es ist nämlich CU13, da ist es dann der SU5 und CU14 ist es der SU1, also das Security Update 1.
Okay, das habe ich total verpasst. Wann ist CU14 rausgekommen?
CU14 war das, was Extended EAP
angeknüpft hat. Ah, oh nein, Tilt, ja. Okay, also das war CU14, verstanden.
Extended Protection.
Ach, ja, ich habe nämlich jetzt beim Lesen, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf, gelesen, dass sie eine bestimmte Sache in CU15 bringen wollen. Ich denke so, das ist ja die übernächste Version. Das ist aber komisch.
Ja gut, die Frage ist, warte mal, wann müsste das dann rauskommen? Februar kam, es müsste dann ja wahrscheinlich Mai oder Juni, ne? Müsste CU15 rauskommen. Ich bin
mal gespannt. Das wird nämlich, da kommt nämlich auch noch was. Aber fangen wir doch mal, fangen wir doch mal oben an, ne? Wenn du dir den Artikel zu diesem KB anschaust, dann sind da so ein paar Dinge drin, wo Microsoft sagt, bekannte Probleme.
Ja, bekannte Probleme sind immer kacke.
Ja. Es macht Download-Domains kaputt.
Das ist immer das, was der Exchange Health Report, was da immer per Default immer angemoppert wird, weil es keiner pflegt.
Ja, weil es keiner pflegt. Okay, das ist eine schöne Definition von Download-Domains. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt nicht so, ich bin etwas underwhelmed. Das ist einfach ein Feature für OVA. Mhm. Da hört es ja bei den meisten schon auf, welcher und deiner Kunden setzt hauptsächlich auf OVA und nicht auf Outlook.
Das ist ganz spannend, weil ich bleibe ja dabei, wenn OVA alles könnte, was ich brauche, dann würde ich es benutzen.
Tu's aber ja nicht.
Wir haben Exchange Online und nicht Exchange On-Prem. Nee, also OVA nutzen eigentlich, ja doch, manche Kunden nutzen es wirklich so für Schichtpersonal,
ja,
oder so.
Ja, ne? Stimmt. Ja. Mir fällt jetzt auch gerade noch jemand
also
ein.
Also
da,
ja, wird das schon genutzt. Mhm. So ist es nicht.
Also Download Domains erlaubt dir einfach, weil du hast ja im Browser, es ist ja immer so ein Ding, wenn du Anhänge abrufst, Vorschau und so weiter und Bilder in Nachrichten, dann macht den Browser das ja nicht weiter stutzig, wenn die Domäne, wo dieses Bild beispielsweise liegt, gleich lautet wie deine OVA-URL. Mhm. Also du hast dann irgendwie ova.contoso.com und wenn das Bild halt auf ova.contoso.com liegt, dann versucht der Browser keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Wenn diese Domäne aber anders lautet, dann gibt es noch ein Feature irgendwie, wie heißt das nochmal? Same-Site-Cookie-Feature. Das heißt, du musst dann gewissermaßen legitimieren oder einstellen, dass die Seite zum Beispiel attachments.ova.contoso.com zur gleichen Domäne gehört wie ova.contoso.com. Indem man halt diesen Cookie setzt. Und dafür sind die da. Das heißt, du zwingst quasi deinen Exchange dazu, dass Mails in OVA so aufgebaut sind, dass Bilder darin und so weiter eine andere URL verwenden, ja, als die eigentliche. So, damit der Browser eben diese dann nochmal legitimieren kann, okay, dieses Bild ist wirklich aus dieser E-Mail, kommt von diesem Server, weil gleicher Cookie. Ja. Mhm. Ja. Kurz gesagt, ich kenne mich da nicht so im Detail aus, aber das schützt vor Cross-Site-Request-Forgery-Angriffen. Und Download-Domains wurden, glaube ich, explizit irgendwie für einen bestimmten CVE erfunden, ja, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nee, ist so, definitiv. Das ist mit irgendeinem SU auch oder mit einem CU gekommen und war da auch Dokument, kann ich mich dran erinnern. Aber man müsste es halt pflegen und hin und her und das macht meines Wissens nach keine Sau.
Man könnte das schon tun, kostet ja nichts. Das sind irgendwie, die Artikel kann man ja mal, die können wir mal verlinken.
Verlinken den mal.
Ja, ja, weil das sind irgendwie, es ist irgendwie zwei Befehle oder sowas und dann ist das fertig.
Genau.
Eigentlich kann man das tun. Ja, dann haben sie so zwei Monitore, also beziehungsweise zwei Probes zerschossen für ihre eigenen Health-Monitore.
Scheiße.
Und dann, den fand ich hochinteressant, sie haben OIT funktioniert nicht mehr.
Was ist OIT?
Oracle Outside in Technology.
Ah, da war das Schimpfwort drin, Oracle.
Es ist eine Third-Party-Komponente, offensichtlich.
Haben sie es zerschossen oder haben sie es absichtlich kaputt gemacht, weil sie irgendwelche Oracle-Lawyer auf dem Hof hatten?
Also,
vielleicht braucht der Larry wieder eine neue Yacht.
Die Frage ist ja, ist dir bekannt, wofür diese Libraries da sind?
Nein, aber du kannst es mir jetzt wahrscheinlich erklären. Wahrscheinlich bin ich instantan der Meinung, das ist Bullshit.
Naja, diese Libraries sind im Wesentlichen, also die kommen mit Exchange, nur um das einmal. Was ich zuerst dachte, ist, das ist irgendein Oracle-Produkt, was sich in Exchange reinflanscht und da irgendwas machen will und das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Haha, Pech gehabt. Nein, das wird von Exchange selber mitgebracht als Third-Party-Library und wird verwendet, und zwar seit Exchange 2007.
Ups.
Das Parsen von verschiedenen Dateitypen. Und zwar für zum Beispiel Web-Vorschau, da gab es dieses schöne Feature Web-Ready, was damals irgendwie für OVA Dokumentenvorschau und so weiter bereitgestellt hat.
Ja.
Ja, genau. Dokumentenvorschau ist auch so ein Ding, ne? Genau. Wenn du beispielsweise eine Transportregel baust, dann kannst du in diesen Transportregeln ja auch Inhalte von Dateien durchsuchen. Du kannst ja sagen, dass ich habe hier ein PDF und dieses PDF hat folgendes Wort im Inhalt stehen. Da wird das gebraucht.
Ach du Scheiße.
Genau, das ist eine schöne Stelle, um Sachen irgendwie kaputt zu machen. Nein, sie haben es aber auch nicht kaputt gemacht. Es ist mag auf den einen oder anderen jetzt sehr überraschend gewesen sein, aber es gibt tatsächlich schon länger einen Plan von Microsoft, diese üseligen alten Oracle Libraries mal endlich aus Exchange rauszuschreiben.
Also wer ist denn mal auf die Idee gekommen? Also das muss ja, ich meine, das Internet ist ja, kommt ja eh aus einer Zeit, wo alles high-detail und trustworthy war und hin und her. An welchem Lichterloh brennenden Reifen muss man denn geleckt haben, dass man es mal für eine gute Idee gehalten hat, im Transit Dokumente zu parsen? Ich meine, also da muss man ja schon,
willst du denn zum Beispiel irgendwelche DLP-Policies, wie willst du die denn bauen? Du musst ja irgendwas bauen, was in die Datei reinguckt.
Natürlich, dass es irgendeine Erklärung gibt, warum das geil ist, gar keine Frage, aber das ist doch wieder so ein Stück, da muss doch von vornherein klar gewesen sein, irgendwann wird uns das zum Verhängnis werden. Irgendwann jemand auf die Idee und schickt ein Stück Code durch einen Exchange, der danach irgendwas anderes macht.
Ich habe einen Artikel gefunden, der heißt The Risks of Microsoft Exchange Features that use Oracle Outside in, der ist von 2013 gewesen.
Ja, also das ist jetzt noch nicht mal neu. Jetzt nicht irgendwie neu.
Ne? So, und das ist also schon sehr lange. Ich verlinke den auch mal in den Shownotes. Zumal es ja so war, also aus der Historie heraus, in Exchange 2007 konntest du damit so irgendwie bestimmte Dateitypen. Seit Exchange 2013 werden quasi alle verfügbaren Parser von dieser Library verwendet in Exchange. Das wollen sie jetzt in drei Schritten ablösen. Und jetzt haben wir gerade den ersten Schritt vollbracht. Sie haben nämlich die Komponenten von OIT einmal aktualisiert auf die aktuellste verfügbare Version. Ja. Und dann haben sie OIT für alle Dateitypen deaktiviert. Und das ist das, wo bei manchen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gebrannt hat. Man kann das.
Wie irgendwelche Admins das irgendwann so, boah, das ist ja geil, das geht ja. Und danach ganze Business-Logic da rein gebaut haben, nach dem Motto, wenn eine E-Mail mit einem PDF, in der Kundenname X und die Kundennummer XYZ drin steht, dann mache bitte Folgendes mit dieser E-Mail. Und jetzt brennt da auf einmal irgendwo die Hütte.
Ja, das kann ich mir gruseligerweise echt gut vorstellen.
Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass Transportregeln bei Exchange, egal ob On-Prem oder Cloud, viel zu häufig missbraucht werden.
Genau.
Ja, sie werden einfach missbraucht.
Wenn ich schon mehr als, keine Ahnung, 5, 6, 10 Regeln sehe, dachte ich, nein, bitte nicht.
Geil finde ich ja immer so Transportregeln, wo Exchange sagt, oh, eine Spam-Mail. Und dann kommt eine Transportregel und sagt, nein, das ist kein Spam.
Ja. Großartig. Über so Ausnahmen von, ne?
Genau.
Ja. Zu Ausnahmeregeln in Transportregeln. Großartig. Ja, jedenfalls haben sie das erstmal abgeknipst für alle Dateitypen. Mhm. Ne? Man kann es aber für bestimmte Dateitypen mit einem PowerShell-Skript wieder aktivieren und Microsoft stellt dir diese PowerShell-Skripts sogar zur Verfügung, wenn du denn unbedingt musst und unbedingt willst.
Ja, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, irgendwen wird das treffen. Ja? Irgendeiner wird da irgendwas mitgebaut haben.
Ja.
Insofern ist das schon mal gut, dass sie daran gedacht haben, dass ihnen das aufgefallen ist. Aber das zeigt, glaube ich, auch ganz schön, was Exchange für ein fürchterlicher Code-Moloch sein muss.
Ja, ja, ja.
Ja, auch wenn sie jetzt sagen, dass sie jetzt das mit 2019 CU15, ne? Fun Fact, 2019 CU15, 2016 wird ja nicht erwähnt. Warum? Weil 2016 genau. Ne, gibt es keine CUs mehr, da gibt es nur noch Security Fixes.
Mhm.
Also sie werden es nur noch in 2019 fixen.
Was heißt fixen? Sie werden dann eine eigene Technologie dafür bereitstellen. Also sie werden das gleiche machen, aber mit Microsoft Code. Ich weiß
Bing
nicht, ob das
AI.
Besser.
Bing AI. Dann kriegen wir Co-Pilot in Transportregeln.
Ich weiß nicht, ob ich das furchtbar finden soll.
Ich kann mir
oder
richtig
cool.
vorstellen, wie du in der ECP rumklickerst und dann, ne, hier plus neue Transportregeln, dann kommt Clippy hoch.
Clippy hoch. Dann schreien eine Exchange-Transportregel erstellen.
Soll diese Transportregel Spam zu gültigen E-Mails machen?
Das ist ein typischer Anwendungsfall offensichtlich.
Ich möchte sowieso an viel mehr Stellen Clippy haben auf Servern.
Ich vermisse Clippy.
Mir scheint, du möchtest ein Cluster installieren.
Hast du eigentlich inzwischen diesen Pulli?
Nein.
Nein? Warum nicht? Sollten wir uns hier fürs Team einfach mal holen.
Ja. Sehr schön.
Besonders wir beide, wir sollten einfach so ein Clippy, ne? Dann können wir die Kollegen auch immer. Es sieht aus, als möchtest du eine Firewall-Regel bauen.
Ja, vielleicht könnte Clippy auch Microsoft retten. Mir scheint, ihr habt ein Ungezieferproblem. Es ging ja jetzt wieder durch die Presse. Wir hatten auch in einer der letzten Folgen mal drüber gesprochen. Es gab ja, oder seit einigen Monaten hat Microsoft definitiv ein Problem mit unerwünschtem Besuch in deren Netzwerk. Konkret gab es nämlich ein Update namens Update on Microsoft Actions Following Attack by Nation State Actor Midnight Blizzard. Verlinkt mal ganz schön, long story short. Microsoft ist irgendwie letztes Jahr im November aufgefallen, dass irgendjemand unbefugt einen, sie nannten es glaube ich, einen nicht produktiven Test-Tenant oder so hops genommen hat und dort dann auch Credentials erbeuten konnten, mit dem der Angreifer dann andere Systeme aufgemacht hat. Und ja, seit November 2023 ist Microsoft weiterhin Opfer dieser Angriffe und sie bekommen diesen Nation-State-Actor nicht raus. Also in dem Artikel wird er als Midnight Blizzard benannt. Andere Namen sind Nobelium, APT-29, UNC-2452 oder Cozy Bear. Okay. Und ja, wir reden hier über Russia-based Threat Actor. Die Russen stehen also quasi vor der Tür.
Naja, vor ist nicht mehr ganz richtig.
Nee, stimmt, sie haben die Tür schon geöffnet. Es gibt, im Januar hatte Microsoft ein Update zu dem Fall gegeben. Es gab dann wohl, also Problem war wohl, dass in diesem Test-Tenant Credentials verwendet wurden, die auch für andere Produktionssysteme galten. Und jetzt im März hat Microsoft dann halt festgestellt, dass es Zugriffe bzw. Zugriffsversuche auf Code-Repositories gab und der Angreifer hat es wohl auch geschafft, E-Mails zu exfiltrieren und da ist Microsoft jetzt etwas unklar geblieben, ob es halt nur bei Zugriffen also es ist nicht klar, ob es Zugriffe auf Code-Repositories gab oder ob es nur Zugriffsversuche waren, aber Fakt ist wohl, dass diese ganzen Versuche halt darauf hinauslaufen, dass der Angreifer wohl versucht, weitere Credentials zu erbeuten. Microsoft hat aber auch gesagt, ja, wir können jetzt hier nicht oder wir sind uns sehr sicher, dass es jetzt keine Kundensysteme oder andere Tenants betraf, sondern es scheint sich hier wohl um rein Microsoft interne Systeme zu handeln.
Ich will nur mal kurz einmal nochmal zurück. Es wurden in einem Test-Tenant die gleichen Credentials verwendet wie in einem Produktionstenant.
Ja.
Da hat doch wieder jemand nicht aufgepasst, oder?
Korrekt.
Das muss doch eine Person gewesen sein, die einfach nur nicht verstanden hat, warum das eine schlechte Idee ist.
Richtig.
Tut mir leid, aber finde ich furchtbar.
Direkt, ne?
Ne, gleich, ich passe. Am besten noch für deinen Admin und deinen Standard-User, weil...
Ja, also genau, es ist so naheliegend. Ne? Ich meine, ich bin ja auch sehr sklavisch da drin, für jedes System ein anderes Kennwort zu nutzen. Und deswegen ist mein Kennwort-Tresor auch mittlerweile recht groß. Ich verstehe das einfach nicht, ne? Wie man immer wie es überhaupt sein kann, dass zwei Zugänge, also vor allen Dingen, wenn wir über ein Produktions- oder ein Testsystem reden, wie es sein kann, dass da gleiche Credentials verwendet, also der gleiche Benutzer dann mit dem gleichen Kennwort verwendet wird. Mhm.
Das finde ich das Schlimme daran, dass man jetzt innerhalb eines geschlossenen, in sich geschlossenen Systems vielleicht mal das gleiche Passwort verwendet für zwei verschiedene Systeme.
Ja.
Okay, Switch 1 und Switch 2, da kann ich doch mit meinem personalisierten Admin das gleiche Passwort drauf haben, habe ich jetzt nicht die Schmerzen mit. Aber zwischen unterschiedlichen,
also. Ja, aber keine Ahnung, dein User-Account, mit dem du Switches administrierst, der wird nicht das gleiche Kennwort haben wie ein DOM-Admin bei irgendeinem, wie bei uns oder bei irgendeinem Kunden oder so, ne?
Nein.
Und was ich halt auch so interessant finde, ist, ich meine, du musst dir mal vorstellen, ne? Die kriegen diesen Angreifer nicht aus ihrem verschissenen Netzwerk. Wir reden hier von Microsoft.
Mhm.
Und das führt dann auch immer führt mich dann auch zu der Annahme, das ist halt immer eine scheiß Idee, wenn du einen Cybersecurity-Incident hattest und danach deinen ganzen Bums nicht neu machst.
Ja.
Weil jeder Forensiker der Welt wird dir sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keine Backdoor. Das wird dir niemand garantieren.
Nein.
Und deswegen kann die einzige logische Konsequenz nach einem Cybersecurity-Incident sein, du machst dein scheiß Netz einmal neu.
Mhm. Ja.
Einmal neu.
Ja. Und da macht man sich nämlich vielleicht auch Gedanken darüber, wie man so baut, dass man Teile davon nehmen und rauswerfen oder neu machen kann, ohne halt gleich wieder die ganze Welt neu zu erfinden.
Ja, ja. In diesem Zusammenhang passt natürlich dann, oder zeitlich passt dann auch wieder dazu, ein Marktbegleiter aus Bonn hat es entwischt, die Hansen und Giratz, das hatte ich vor ein paar Tagen in einem LinkedIn-Post erfahren. Also die Kollegen von der H&G, also, wir kennen die jetzt nicht persönlich, aber man läuft sich im Markt halt so über den Weg und wir haben einige gemeinsame Kunden, die natürlich auch ihrerseits sämtliche Verbindungen zur H&G dann gekappt haben. Wie sagt man in den USA immer so schön, wenn wieder so eine Schießerei war, ne? Thoughts and Prayers?
Ja.
Ne?
Also mich macht das immer ein bisschen unruhig. Ich finde das, ich finde das sehr.
Ich schiebe dann auch immer totale Paranoia, ne? Weil klar, niemand ist davor gefeit. Ne? Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, gut, das wird jetzt kein Nation-State-Actor sein. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin sich für die H&G interessiert, sondern da geht es dann einfach um organisierte Kriminalität. Am Ende des Tages ist das aber auch, oder kann sowas natürlich auch immer der Anfang von so einer Supply Chain Attack sein, dem ja übel aufgefallen ist. Ne? Wir hatten ja im letzten Jahr Adesso und Materna und Bitmark und wie sie alle hießen, die alle irgendwie da so.
Dortmund, warum auch immer.
Ja, es gab auf jeden Fall eine ganz interessante.
Das war irgendwie geografisch interessant, ja.
Ja, genau. Mhm. Was heißt geografisch interessant? Also Adesso und Materna sind halt Softwareentwickler oder Unternehmen, die unter anderem auch Software entwickeln. Bitmark ist halt eine Bude, die hier so Kreditkarten, Abrechnungen und so Verrechnungssachen für Krankenkassen macht.
Mhm.
Ja, also Disclaimer, das ist jetzt einfach nur so da rumgesponnen, aber wer sagt denn, dass Adesso und Materna nicht Dienstleister bei Bitmark waren? Keine Ahnung, who knows?
Ja, könnte sein.
Und deswegen bin ich da halt immer sehr vorsichtig, wenn dann IT-Dienstleister hops genommen werden. Ne? Das ist immer, das finde ich sehr, 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 sehr kritisch. Natürlich ist auch das, was bei Microsoft jetzt passiert, hochgradig kritisch. Ich glaube aber auch, dass eine Microsoft im Cybersecurity-Umfeld gut genug aufgestellt ist, um diesen Angreifer auch im eigenen Netz zu beobachten. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie morgens ins Büro kommen und sagen, wer war denn hier an unserem Code-Repo dran? ich glaube schon, dass sie den Angreifer da durchaus auch tracken können. Ja. Trotzdem zeigt das natürlich auch sehr schön, du musst nicht mal, also ne, als Admin musst du nicht mal was falsch gemacht haben, wenn einer deiner Pappnasen irgendwie in zwei Systemen die gleichen Kennwörter verwendet.
Da braucht jeder ein Bewusstsein für, dass man sowas nicht macht. Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung bei diesem ganzen Geraffel. Ich meine, selbst Microsoft, ich bitte dich.
Ja, ich meine, es ist doch immer das Gleiche, ne? Irgendwie, ich hatte letztens so eine schöne Zahl gesehen, so 83% dieser Angriffe ist nicht irgendwie, dass da irgendwelche Hacker in irgendwelchen Kellern sitzen und von außen deine Firewall anbohren. Nein, die schicken dir eine scheiß E-Mail und irgendeine Pappnase klickt auf irgendeinen scheiß Link.
Ja.
Ende.
Ja, genau. Ne? Und dann halt die Kleinigkeiten drumrum, ne? So lustig mit dem gleichen Admin überall anmelden und so weiter.
LDP-Sitzungen offen lassen, kein Admin-Tiering, ungepatchte Systeme. Ja, warum muss ich denn meine Systeme in meinem Netzwerk patchen? Die hängen doch gar nicht am Internet. Ja, Lateral Movement ist das Stichwort. Mhm. Ne, dein vCenter mit einer 9,8-Lücke, das sind runtergelassene Hosen. Wenn die im gleichen Netz sind wie deine Clients, die auf irgendwelche verseuchten E-Mails klicken, ja.
Ja, aber ich habe doch da dieses Produkt, was dann da die Mails filtern soll. Nur, dass es eben kein hundertprozentiges Produkt gibt.
Eben.
Ach, Leute.
Hundertprozentige Sicherheit gibt es nur ergebt.
Schreibmaschinen.
Gibt's Also ja, doch, Schreibmaschinen gibt's.
Ach, bestimmt, oder?
Ich habe letztens gesehen, Nadeldrucker sind richtig teuer geworden.
Warum das?
Ja, eine geringe geringe Stückzahl.
Ach,
ne?
Meinst du? Ich habe gedacht, Durchschläge und so. Weiß ich nicht. Ja, braucht man diese Durchschläge, braucht man ja häufig gar nicht mehr.
Ach,
ne?
Alter,
die wenigsten Ärzte.
Geh mal in irgendeine scheiß Logistikhalle, dann kriegst du hier irgendwie 8 Seiten
so,
Durchschläge,
ja, stimmt,
wo du die letzte schon nicht mehr lesen kannst.
Ich denke immer nur an Ärzte, wenn ich Nadeldrucker höre. Schon gut.
Für Rezepte, ne? Ja, ja.
Ja, für Rezepte ist ja eigentlich egal, da brauchst du ja keinen Durchschlag, aber
ja,
AUs ja auch nicht mehr. AUs gibt's ja jetzt nur noch... Selbst hier elektronisch.
Ja, bei mir nicht.
Ja, bei dir, ja.
Ich bin privat versichert.
Das ist ja mal was anderes. Aber du nimmst ja auch eine mit dem Laserdrucker gedruckte.
Moment, ich bin privat versichert. Die ist nicht nur lasergedruckt, die ist auch noch parfümiert.
Auf Büttenpapier. Ja.
Genau. Kostet dann 10,93 Euro, kriege ich dann wieder in Rechnung gestellt dafür. Oh Mann. Ganz lustig auch, es passt ein bisschen zu dieser Abhängigkeit, weil dieses ganze Thema mit Microsoft war natürlich dann wieder ein gefundenes Fressen für unsere Cloud-Agnostiker, ne? Die sich dann wieder über winzig weich, ne, und Microsoft mit Dollarzeichen lustig gemacht haben.
Nicht. Sehr anstrengend, sehr professionelle Bubble.
Total. manchmal kann ich da ja auch nicht anders, ne? Also
was?
Also,
mischst du dich in sowas dann rein?
Willst du sagen, gieße ich da noch Öl ins Feuer? Natürlich mache ich das. Insbesondere LinkedIn ist da ja mittlerweile eigentlich das ist ja auch eine Welt für sich, ne? Ach, herrlich.
Ja.
Gefundenes Fressen für Cloud-Agnostiker, von winzig weich und alles ganz schlimm und muss man sich ja mal, ne, also gut, wobei digitale Souveränität finde ich ja durchaus erstrebenswert. Und man müsste sich ja eigentlich mal hier von Amerika und Microsoft und so weiter mal abkoppeln. Und ja, Fun Fact, die Chinesen machen genau das.
Mhm.
Und zwar gibt es wohl ein Dekret der chinesischen Regierung, was wohl so hochohmig war, dass es jetzt wohl jetzt erst durchgesickert ist, obwohl es schon wohl einige Zeit in höchsten Kreisen kursiert. Und zwar geht es darum, dass China sagt, dass alle state-owned companies, also in Finanz, Energie und anderen ausgewählten Sektoren, doch bitte sämtliche Microsoft oder nicht in China entwickelten Systeme bis 2027 gegen rein chinesische Entwicklungen ablösen sollen. Ja, die möchten auf jeden Fall sicherstellen, dass in ihren Kernwirtschaftssektoren kein ausländischer Hersteller rumkreucht und fleucht.
Meinst du, die kommen dann auch mit irgendwelchem alten COBOL-Code und Access-Datenbanken um die Ecke? Guck mal, das haben wir noch in der Schublade hier. Können wir das wieder verwenden? Das haben wir früher immer so gemacht. Hat gut
funktioniert, ne?
Okay.
Nee, tatsächlich halte ich die Chinesen da echt für zu clever, ne? Ich meine,
ja,
nur wir sind so doof, den zum Beispiel unseren Hamburger Hafen an die Chinesen zu verticken. ist ja wirklich keine kluge Idee. Ja, also ich, also man kann jetzt von diesem chinesischen Vorschlag halten, was man will. Grundsätzlich halte ich die Idee, ausländische Hersteller in den absoluten Kernbereichen rauszuhalten, für vielleicht gar nicht so doof. Das Problem dabei ist, dass wir dafür zu doof sind.
Definier mal wir.
Deutsche Behörden. Jetzt geht, also gut, es geht jetzt hier um
wenn es überhaupt eine Software gibt.
Also jetzt geht es ja um State-Owned Companies. Aber, also jetzt müsste man ja mal überlegen, okay,
State-Owned Companies ist ja wieder was anderes. Wir reden ja jetzt dann, wenn dann, von Behörden, oder?
Ja, das ist ja der Punkt. Weil so State-Owned Companies in, weiß ich nicht, Energie und Finanz hast du jetzt ja so gesehen nicht.
Das meine ich ja. Ne?
Ich meine, du kannst jetzt natürlich mal zu einer InnoG oder zu einer E.ON gehen und sagen, so Freunde, ne? Feierabend hier. Wir führen jetzt hier mal schön, Open Exchange ein oder so. Die werden sich bedanken.
Ja, das ist halt der Knackpunkt. Ne? Ich meine, also so die, ich sag mal, die, ich nenne es mal die Branchensoftware in Behörden. Okay, die ist dann sowieso irgendwie entwickelt deutschen Unternehmen hauptsächlich. Bei Behörden.
Ist das so?
Hätte ich jetzt gesagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass du in deutschen Behörden eine amerikanische Softwarefirma, dass die Software entwickelt.
Ja gut, das Gemeinde, also ja gut, das Bürgeramt wird jetzt kein Salesforce einsetzen, das stimmt schon.
Ja, und dann.
Ja, aber ich glaube, da geht's ja in erster Linie dann um genau solche Sachen wie, was ist mit Office E-Mails, 365?
Genau,
ne,
Office 365, Teams, Zoom, gleiches Spiel.
Webex,
was auch immer. Hast du eine deutsche Alternative? Ich will es gar nicht aussprechen, aber ist Jitsi eine deutsche Alternative? Ernst gemeinte Frage.
Kannst du bestimmt irgendwo okay. Hosten da?
Ja, möglich, ne? Aber es ist keine deutsche Software. Hosten ist ja eine Sache.
Ja, aber ist ja wieder Open Source, kannst ja theoretisch wieder in den Code reingucken, etc.
Tja, schwierig, ne? Weil du sagst, ja. Du hast die Theorie, da sind wir zu blöd für in Deutschland.
Ja, du müsstest halt dafür gewissen Effort erstmal einsetzen.
Ja, klar. Ich stelle mir halt auch vor, okay, was machst du? Textverarbeitung. Ganz stumpfe Textverarbeitung.
OpenOffice.
Ist nicht deutsch.
Aber ist Open Source, kannst du wieder reingucken.
Ist Open Source, kannst du reingucken. Aber das steht ja in dem chinesischen Dokument nicht drin.
Na gut, sie sagen nur.
Replace foreign software in the IT systems. Schwierig, oder? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das umsetzbar sein
vielleicht
soll.
Vielleicht können sich ja mal chinesische Offizielle, die unseren Podcast hören, dazu genau. Äußern.
Wir sind da neugierig. Erzählt doch mal, wie ist der Plan? Weil ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Gar nicht so, ob Unternehmen oder Behörde. Also 100%.
Nein, ich weiß auch nicht, ob das jetzt in diesem Fall, also ne, konkret in dem Kontext, hey, Microsoft hat da ein Nation-State-Actor. Ich würde ja auch immer sagen, was Angreifer angeht, ich würde immer zwischen organisierter Kriminalität und State-Actor unterscheiden, ne? Weil organisierte Kriminalität, wenn es denen zu kompliziert wird, dann lassen sie das sein und ziehen weiter, ja. Wenn die dich nicht hops nehmen können, dann gehen sie halt drei Haustüren weiter und nehmen den lokalen Reifenhändler hops. Ist denen egal, Hauptsache Geld verdient. Einem State Actor geht es ja um was anderes, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, gegen den State Actor kannst du dich auch einfach nicht wehren, außer du ziehst das Internetkabel aus der Wand.
Ich überlege gerade, wie das bei Microsoft aussehen würde, wo dieses Kabel wohl ist.
Bei Bill Gates im Wohnzimmer. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, also, und ich glaube, das wird in dieser ganzen Diskussion auch vielleicht einfach gerne übersehen. Wir reden einfach über einen State Actor. Mhm. Ja, also Leute mit viel Geld und noch mehr Zeit und noch mehr Ressourcen, denen es auch gar nicht darum geht, da irgendwie Geld zu verdienen, sondern die einfach Informationen haben wollen. Und da finde ich es halt auch immer ein bisschen unfair, dann zu sagen, ja, ne, Microsoft kann man ja nicht mehr trauen. Also ich glaube, wenn es einem State-Actor darum gehen würde, O365-Tenants hops zu nehmen und leer zu saugen, dann würden sie das auch einfach tun. Also, das ist, glaube ich, unstrittig.
Wir witzeln ja immer so, da wollte jemand das Internet runterladen. Ich glaube, die könnten das sogar.
Ich glaube, die Briten haben das ja, ich sag nur X-Keyscore, ich glaube, die Five Eyes haben mehr als einmal bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, das Internet leer zu saugen und jedem auf die Finger zu gucken. Also insofern, warum sollten die Russen das nicht können? Aber egal, wir schweifen ab, wir werden das mal verlinken und werden das auch dann weiter beobachten. Ganz zum Ende wollen wir nochmal Exchange-lastig werden, denn wir haben noch einen herrlichen Aufreger der Woche mitgebracht.
Exchange.
Wir haben versucht, ein Exchange 2016 zu deinstallieren.
Ja, jetzt, wie oft hast du schon Exchange Server deinstalliert?
Sehr oft.
Oft, ne?
Sehr oft.
Ja, ich ja noch nicht so oft.
Sehr oft.
Nicht so wahnsinnig oft.
Ne, quasi jedes Release seit Exchange, weiß ich nicht, 5.5.
Ja, also wie gesagt, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Mag daran liegen, dass bei uns ja jemand die Exchange-Projekte immer an sich reißt.
Genau. Und da saßen wir freitags beim Kunden zusammen. Ja. Der hat eine neue schöne DAG schon mit neuen Exchange-Servern und die beiden alten sollten deinstalliert werden. Da habe ich mir gedacht,
alles schick. Ne?
Schenkelklopfer, was gibt es Schöneres, als der Kollegin jetzt mal die Maus in die Hand zu sagen, komm, wir deinstallieren jetzt mal Exchange. Da kann gar nichts schief gehen. Du hast ja wieder angefangen, ja komm, wir machen den erstmal aus und so. Und ich sage, nein, komm, jetzt hier, zack, deinstallieren. Ne? Softwareprogramme da, Rechtsklick, deinstallieren.
Ja, du weißt, wie das ist.
Ja, ja,
du weißt, wie das ist. Da hat dann doch irgendein abseitiges System, irgendeine Software noch diesen Exchange-Server fix eingestellt.
Ja,
als
dann wenn das so gewesen wäre, dann hätte man das einfach gefixt. Aber so wie das ist, gut.
Ne? Also deinstallieren
geklickt, kaum macht die Kollegin das, Schritt 2 von 13, zack, Ende, Feierabend, Fehlermeldung.
Genau, Fehlermeldung. Was war das? Operation couldn't be performed because object server name couldn't be found on
domain controller name. Das war die Fehlermeldung, die wir, glaube ich, dann beim zweiten Mal bekommen haben. Beim ersten Mal brach das Ganze, glaube ich, nee, war das die?
Das war die direkt.
Achso, ja, weil
das Schöne ist, das war ja korrekt. Zu dem Zeitpunkt, als diese Fehlermeldung kam, gab es das Computerobjekt schon nicht mehr.
Richtig.
Das Objekt in der AD, den Exchange-Server, den gab es nicht mehr.
Lustig an der Stelle auch, Exchange ist eigentlich sehr robust. Das heißt, wenn dir ein Exchange-Setup, also eine Installation auf die Nase fällt, ja, locker durch die Hose atmen, Setup nochmal ausführen, er macht einfach an der Stelle weiter, wo abgebrochen ist. Nicht so bei der Deinstallation, weil dann sagt er nämlich, ja nee, das Produkt ist ja gar nicht mehr installiert.
Schön.
So, und jetzt saßen wir da und dachten uns so, Moment, was war das denn jetzt?
Ja, was jetzt? Genau. Ja, ne? Schritt 2 von 13.
Genau, 2 von 13. Deinstallation. Ja. Naja, und dann haben wir mal diese Fehlermeldung genommen und haben dann mal Google befragt.
Ja, das tun wir manchmal auch.
Genau.
Noch.
Und stellt sich raus, ja, das ist bekannt. Das ist ein Known Issue, der dir passiert, wenn du Exchange 2016 oder 2019 hast und du hast das Januar 2023 Security Update installiert. So.
Genau, 2023, Januar 2023.
Genau.
Selbstverständlich war das installiert. Aber das war nicht das letzte Security-Update, was wir auf diesen Exchange-Servern installiert hatten.
Richtig. Ne? Also die Lösung ist nämlich, du musst dann das Juni 2023 Security-Update installieren. Das hatten wir aber drauf.
Das war drauf, hat nicht geholfen.
Genau. Alternative, einen Recce sitzen und dann deinstallieren.
Wahrscheinlich ist das wieder irgendwas gewesen, weil das ein deutsches Betriebssystem oder sowas, irgendwas Doofes. Irgendwas
ja,
so richtig
gut,
so bäh.
Jetzt war dann auch die Frage, oder was wurde dann in diesem Artikel dann auch erklärt, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt in diesen Fehler reingelaufen bin, ich kriege das Produkt nicht mehr deinstalliert. Mhm. Ja, dann hieß es ja, guck doch einfach mal mit Get Exchange Server, ob dieser Exchange Server noch auftaucht. Ne? Guck mal mit Get Transport Server nach, ob dieser Server noch auftaucht. Mhm. Und wenn nicht, dann formatier einfach den Server.
Ja, beziehungsweise du kannst ja noch Setup Exe / Mode Uninstall, kannst ja auch noch
genau. Also
machen, nachdem du diesen Recce gesetzt hast.
Ja, richtig, nachdem du diesen Recce und dann musst du erstmal wieder ein CU23 oder sowas runterladen und dann.
Ja, was ich daran halt besonders murks fand, was mich besonders aufgeregt, ist ja gar nicht bis hierhin, sondern die Tatsache, das Ganze war ja ein Schritt 2 von 13, war das auf die Nase geflogen. Mhm. Ja, wir haben dieses ganze hin und her und den Recce gesetzt und dann nochmal eine Kiste neu gestartet und dann Setup extra ausgefüllt. Also weil der Exchange-Server war weg, der war zwar noch als Server an sich, als Computerobjekt in der AD, aber es gab diesen Exchange-Server nicht mehr in der Org. In Schritt 2 von 13 gab es den bereits nicht mehr in der
Org.
Also was macht der danach noch?
Ja, er deinstalliert das Produkt von dem Server.
Ja, aber warum?
Vielleicht möchtest du diesen virtuellen Server danach der Wiederverwendung zuführen.
Vielleicht möchte ich danach da draußen Domain-Controller machen oder so. Könnte ja alles sein. Ja, Alter, das kann nicht wahr sein.
Genau.
Vor allen Dingen hat das dann ja noch eine Stunde gedauert, bis der Scheiß da runter war.
Ja.
Das nächste Mal machen wir den wirklich einfach aus und dann wird das Computerobjekt, Konto gelöscht und fertig.
Ja, man sollte den schon deinstallieren, wenn man das kann.
Warum muss ich den deinstallieren?
Warum muss Microsoft so eine Scheiße bauen? Können wir nicht einfach mal. Also ja, aber, ja, sie könnten doch einfach sagen, Exchange deinstallieren. Dann sagt er so, ich habe das Objekt jetzt weggeschmissen, jetzt kannst du den Server einfach ausmachen und wegschmeißen. Ja, hätten sie auch sagen können.
Genau. Das wäre doch nett gewesen. Und wir haben uns dann irgendwie noch eine Stunde lang hingehalten für die restlichen 12 Schritte.
Gut, jetzt müssen wir jetzt nicht so oft Exchange-Server deinstallieren. Also insofern, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind ja dann nächste Woche schon wieder da. Also wir werden ja, jetzt nicht den Erscheinungsrhythmus ändern, sondern wir werden jetzt einfach nächste Woche erneut in eure Ohren krabbeln und nicht wieder rauskommen.
Bist du müde oder so?
Angesichts der Uhrzeit ja.
Ach komm, so spät ist doch noch nicht.
Ich bin alt.
Komm, lass noch eine halbe Stunde. Nein?
Nein, heute nicht mehr.
Ich bin genauso alt.
In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt alle gesund im Gegensatz zu uns. Habt eine gute Zeit.
Macht es gut.
Spaß am Gerät. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.